Leben und Taten des berühmten Ritters Schnaphansky. 7. Kapitel, 2. Abschnitt. Ein Westfale reiste nach England. Ein Westfale reiste nach England. Er war sehr unglücklich, wie alle Westfalen auf Reisen. In Köln verlor er seinen Regenschirm, in Ostende wurde ihm der Mantel gestohlen, in Dover fiel er beim Ausschiffen ins Meer, auf der Douane konfiszierte man ihm den zigarrengefüllten Koffer, der Droschkenkutscher prellte ihn entsetzlich und höchst kalt und unkomfortabel langte unser Westfale in Norfolk Street, Strand, London an. Norfolk Street ist eine totenstille Nebenstraße. Nachdem er um das schlechteste Zimmer gebeten hatte, für das er natürlich gerade so viel bezahlen musste wie für das allerbeste, und nachdem er mehr aus ökonomischen als aus Gesundheitsrücksichten von dem aufgetragenen Beef und Mouton weniger als ein Kanarienvogel gegessen hatte, um natürlich gerade so viel dafür zu zahlen wie für ein Mittagsmahl des Riesen Goliath, legte sich unser Westfale in sein teures, aber schlechtes Bett, faltete die Hände, betete zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, und schlief schnarchend ein, wie mancher Gerechte vor ihm. Als er am nächsten Tage erwachte und nach seiner Uhr griff, überzeugte er sich davon, dass die Uhr mit dem Regenschirm, dem Mantel, dem Koffer und so weiter bereits den Weg alles Irdischen gegangen sei, und schüchtern schlich unser Freund daher an den Rand der Treppe und fragte mit zitternder Stimme: »Könnten Sie mir nicht sagen, Herr Kellner, was die Glocke gefälligst geschlagen hat?« »3 o'clock«, rief der Kellner, und im barschem Tone. Es war 3 Uhr nachmittags. Bei dem abscheulichen Nebel, der verfinsternd über der Stadt lag, meinte der gute Westfale aber nicht anders, als dass es 3 Uhr morgens sei, und es verstand sich von selbst, dass er als rücksichtsloser Fremder zurück ins Zimmer kroch, um nach einigen Unterbrechungen und schweren Träumen abermals bis zu einem nächsten Tage im Bette zu liegen, wo er, da der Nebel immer noch fortdauerte, gewiß bis zu einem 3. Tag geweilt hätte, wenn er nicht durch den Hunger so sehr gepeinigt worden wäre, dass er sich schließlich ein Herz faßte und hinunter in die Gaststube polterte. Hier angekommen, betrachtete man den Foreign Gentleman mit so sonderbaren Augen, dass er an seinen Mantel, an den Regenschirm, an den Koffer und an die Uhr gedenkend, plötzlich auf die gerechtesten Befürchtungen für seinen Frack und die Hosen empfand. Er faßte daher den heroischen Entschluß, lieber das heiß ersehnte Frühstück im Stich zu lassen, gleich zu bezahlen und dann rasch das Haus zu verlassen. Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste. Nicht ohne Bangen näherte er sich daher einem anderen Fremden, den er für den Wirt hielt, und fragte mit möglichster Fassung, indem er das Gold schon in den Händen hielt: »How much?« »God damn«, erwiderte dieser und streifte die Ärmel empor und würde gewiß auf unseren Westfalen losgeboxt haben, wenn sich der Landlord nicht noch zur rechten Zeit ins Mittel gelegt und dem erschrockenen Westfalen die Nota überreicht hätte. Die Rechnung war short and sweet, kurz und süß wie folgt: 1 supper, 3 shilling, 6 cent, 2 board and lodging, 9 shilling, 10 cent, waiter, 2 shilling, boots and chambermaid, 3 shilling, Summe 18 shilling, 4 pence. Der Westfale hatte den Verlust des Regenschirms, der Uhr, des Mantels, des Koffers verschmerzen können. Gestohlen und verloren werden kann alles, sagte er sich. Dass man ihm aber für ein Abendessen und für einen Schlaf 18 Schillinge und 4 Pence, mit anderen Worten 6 Taler, 3 Silbergroschen und 6 Pfennige preußisch Courant, anrechnete, nein, das war zu stark. Das beleidigte die Seele eines Biedermanns zu tief, und mit einiger Entrüstung bemerkte er daher: »Aber nein, Herr Wirt, sagen Sie mal, das ist denn doch gefälligst ein bisschen zu viel.« »Very moderate, Sir. Aber nein, ich habe ja nur eine Nacht geschlafen.« 2 nights, if you please, Sir. Aber nein, ich habe ja gar nichts mehr gegessen.«
All included, Sir. Aber nein, das kann ich unmöglich bezahlen. Aber der Wirt hatte das einzige und letzte Goldstück seines Gastes schon in der Hand und ärgerlich den Überschuss von 1 Schilling und 8 Pence auf den Tisch werfend, überließ er den Westfalen seinem Nachdenken, der noch immer nicht begreifen konnte, wie man für 6 Taler, 3 Groschen und 6 Pfennig in einer Nacht 2 Nächte schlafen könne und endlich trübselig davonschritt. Von Norfolk Street bis zu St. Paul's sind es nach Londoner Maß nur wenige Schritte, das heißt, es ist noch ziemlich weit. Unser Westfale stand daher erst nach geraumer Zeit vor der gewaltigen Kirche, und da er sein Morgengebet noch nicht gestammelt hatte, so schritt er mit brünstiger Seele die große Treppe hinauf und trat durch die offene Tür unter Meister Wrens herrliche Wölbung. 4 Pence, if you please, Sir«, sagte da jemand, indem er unserem Freund auf die Schulter klopfte. Der Westfale blickte erschrocken zurück. »Aber nein, dies ist ja eine Kirche.« 4 Pence to be paid, Sir.« »Aber nein, ich habe noch nie in Münster Entree in der Kirche bezahlt.« 4 Pence«, wiederholte der Küster zum 3. Male, und so gewiss, wie die Wirtin in Norfolk Street 2 Nächte auf die Note gesetzt hatte, so gewiss musste der Westfale schließlich 4 Pence Entree bezahlen. Mit seinem letzten Schilling, mit einem so heißen Gebete, wie es je ein Gläubiger gesprochen hat, kniete da der Westfale auf den Marmorboden nieder. Wer weiß, wie lange er sich mit Gott unterhalten haben würde, wenn nicht plötzlich der Küster mit einem Bund Schlüssel in der Hand und mit einem Schweif von vielen Herren und Damen quer durch die Kirche gerannt wäre. Der Betende sah aufmerksam empor. Was soll das bedeuten? Schließt man die Kirche zu? Mit dem Schrei des Entsetzens sprang er empor, und der Gesellschaft nachlaufend war er bald der Nächste hinter dem Küster. Richtig. Die Riegel knarrten, die erste Tür fiel rasselnd ins Schloss. 1 Schilling, if you please, Sir.« Der Westfale war abermals wie vom Donner gerührt. »Aber nein, bezahlt man hier auch beim Hinausgehen?« 1 Schilling to be paid, Sir.« »Aber nein, ich habe noch nie in Münster bezahlt, wenn ich aus der Kirche ging.« 1 Schilling.« Der Küster sprach dies mit so viel anglikanischer Würde und mit so unendlich kategorischem Episkopalernst, dass der arme Westfale vor Schrecken in den Boden zu sinken meinte und unwillkürlich in die Tasche der grünplüschenen Weste griff und, ach, seinen letzten Schilling herausholte. Es mußte wohl so sein, denn alle übrigen bezahlten ebenfalls. Nachdem die Sache berichtigt war, schritt der Küster vorwärts. Der Westfale folgte ihm auf dem Fuße, seine Knie zitterten, er schnappte nach Luft, und in der Angst und Verwirrung achtete er nicht darauf, dass man, statt die Treppe hinunter nach der Straße zu gehen, die Treppe hinauf nach dem Turm schritt. Erst in der Mitte der ersten Wendung bleibt er entsetzt stehen. Ein neuer Betrug. Er will zurück, er macht kehrt. Aber ach, wenigstens 20 Menschen sind schon hinter ihm. Keiner kann an dem andern vorüber. Zu schmal ist der Gang. Und »Follow me«, ruft der Küster vor ihm. »And go on«, schreit die Menge hinter ihm. Und weiter muß der Unglückselige von einem Tritt zum andern immer vorwärts, immer hinauf, unter Ächzen und Stöhnen, bis er endlich schweißtriefend oben in der Kuppel der Kirche anlangt. Herren und Damen sind indes nachgerückt. Immer voller wird der Raum, der eine drängt den andern, und unser Westfale sieht sich genötigt, eine kleine Erhöhung zu besteigen, von der man zu der höchsten Öffnung der Kuppel hinaufreichen kann. So wie die Gesellschaft das Innere der Kuppel betrat, hatte sie alle Fenster und Luken in Beschlag genommen. Die Öffnung, welche unser Freund zunächst stand, war bald allein noch unbesetzt, und man winkte ihm hinauszusehen und dann für andere Platz zu machen. Unwillkürlich fasste er daher rechts und links an die Seiten der Öffnung, und vom Boden emporspringend hob er sich mit dem Oberkörper über das Dach hinaus, auf die Hände gestützt, die Beine noch immer baumeln lassend. Welch ein Anblick! aus dem stillen Westfalen plötzlich auf die Spitze der St. Paulskirche. Ein kalter Schauder durchfuhr unseres Freundes Rücken. Vor ihm ausgebreitet lag die Riesin London im heitersten Sonnenglanze. Des dichten Nebels wegen hatte der Westfale nur das bemerkt, was auf 6 Schritt zu bemerken war. Während er unten auf den Marmorstufen der Kirche betete, hatte aber der Wind den Nebel zerstreut und alle Gegenstände der unermeßlichen Stadt traten jetzt aus dem Dunkel hervor und leuchteten in grandiosen Umrissen am entwölkten Horizont. Dort die York-Säule, die Nelson-Säule, die Türme der Westminster-Abtei, St. James, die Bäume von Hyde Park und Palast an Palast bis hinaus in die weiteste Ferne. Nach der anderen Seite die City mit ihren 1000 und abertausend verschlungenen und verworrenen Gassen und Gängen, mit den hochgegiebelten Häusern, vollgepfropft mit allen Schätzen des Erdballs, halb noch in bläulichen Rauch gehüllt, der sich in düstern Massen hinauswälzt bis in die entlegensten Felder. Und die Themse dann, auf bläulicher Flut, die schneeweißen Segel und Mast an Mast, so weit das Auge reichte, vom Tower bis hinab zur wogenden See. Dazu das Rasseln der Wagen, das Lärmen der Fußgänger, das Geräusch der Werkstätten und hunderterlei Stöhnen, Schreien, Murmeln, Brummen und Poltern, das in tollem Gemisch zu der Kuppel der Kirche emporklang. Es schwindelte dem armen Westfalen. Krampfhaft fasste er den Rahmen der Luke. Er dachte nicht mehr an den verlorenen Schirm, an den gestohlenen Mantel, an die verschwundene Uhr, an den konfiszierten Koffer, an die Rechnung des Wirtes, an das Entree der Kirche und an den letzten Schilling. Nein, er dachte an nichts mehr. Er sah nur mit aufgerissenen Augen, mit offenem Munde, mit Nase und Ohren. Er staunte, er glotzte. Und wie seine Kraft durch die schwebende Haltung immer mehr schwand und wie er zuletzt nicht mehr wusste, ob er sich nach hinten zurückfallen lassen sollte, um irgendeiner Dame auf den Kopf zu stürzen, oder ob er nach vorn springen sollte, um selbst den Hals zu brechen, und wie es ihm plötzlich gelb und grün vor den Augen wurde und wie der kalte Schweiß auf seine Stirn trat und ein Zittern durch alle Glieder fuhr. Oh, da presste ihm die Mutter Natur plötzlich einen jener heimischen Laute aus, der wie ein Pistolenschuss in der Kuppel der Kirche widerklang, und einer Leiche ähnlich sank der Unglückliche hinab zwischen die nach allen Seiten auseinanderstiebenden Genossen, deren er sicher im Niedersinken mehrere zerschmettert hätte, wäre der Laut nicht so herrlich apropos gekommen, so voll, so donnernd. Doch kehren wir zurück zu Schnapphansky. Der alte Oberst C. war in demselben Falle wie unser Westfalen. Das herrliche Diner, der Wein, die Lichter, Hitze, Musik, alles das hatte ihn schon in eine Schwulität versetzt, wie sie ihm in der mörderischsten Schlacht nicht vorgekommen war. Als er nun aber gar noch in das Rauchzimmer geriet, um die Konversation des Ritters und des Herzogs anzuhören, eine Konversation, die jeden Augenblick pikanter und beißender wurde, als er die Verlegenheit der übrigen Gesellschaft bemerkte, eine Verlegenheit, die er selbst nicht recht begriff, und als er ihm immer mehr einleuchtete, dass er sich eigentlich gar nicht an seinem Platze befinde, nun, da wurde ihm gerade so zumute wie dem Westfalen auf dem Gipfel der Paulskirche. Es schwindelte ihm, es wurde ihm rosenrot vor den alten Augen. Wie der Westfale meinte er, die Themse zu sehen und den Tower und die Westminster-Abtei. Der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn und ach, was der Westfale hoch über London riskiert hatte, das riskierte der alte Oberst in dem Salon der höchsten Brüsseler Gesellschaft. Alles fuhr erschrocken zusammen. Es war geschehen. Aber man hatte zu viel Bonson, um den armen Alten für seinen Verstoß büßen zu lassen. Und schon machte man Miene, das Unglück des ehrwürdigen Mannes mit lächelndem Stillschweigen zu übergehen, als Herr von Schnapphansky plötzlich so unvorsichtig war, dem Beispiele des alten Oberst mit einem ähnlichen Laute im raschesten Tempo zu folgen. Die Katastrophe des Abends war gekommen. Der Herzog endete sein Klavierspiel mit der schrecklichsten Dissonanz und rasch emporfahrend wandte er sich zu dem Oberst und dem Ritter. »Ihnen, Herr Oberst, verzeiht man manches, denn man muss es Ihnen verzeihen. Sie, Ritter, sind einer der erbärmlichsten Burschen, welche die Welt je getragen hat.« Eine Totenstille entsteht. Der Ritter, so direkt interpelliert, setzt den Hut auf den Kopf, um sich recht das Ansehen eines Marquis Leger zu geben, tritt dem Herzog gerade unter die Nase und fragt, »Ist das Ernst oder Spaß?«
»Ich bin nicht gewohnt, dass man mit dem Hut auf dem Kopfe zu mir spricht,« erwidert der Herzog, und seine Hand berührt die Wangen des Ritters zu gleicher Zeit in so unsanfter Weise, dass der Hut des Getroffenen hoch in die Luft fliegt. Doch damit nicht zufrieden, ergreift er den taumelnden Ritter noch bei dem Kragen, hebt ihn mit eiserner Faust empor, rüttelt und schüttelt ihn, dass ihm Hören und Sehen vergeht, spricht, nun beginnt der Walzer, öffnet dann die Tür, trägt den Unglücklichen wie eine Katze hinaus und schleudert ihn die Treppe hinab, um dann ruhig, als wenn nichts geschehen sei, ins Zimmer zurückzukehren, wo die Gäste stumm und bestürzt einander anschauen. Wir müssen gestehen, unser Herz beschleicht ein inniges Bedauern, indem wir dieses niederschreiben. Unser Schmerz ist gerechtfertigt, denn mit seinem Helden soll der Autor fühlen und empfinden. Fast wörtlich haben wir den Hauptinhalt dieses Kapitels aus den uns vorliegenden Manuskripten wiedergegeben. Geben wir uns jetzt nur noch einfach den Schluss. Kaum in den Salon zurückgekehrt, heißt es in unseren Notizen weiter, erblickt der Herzog den Hut des Ritters, erhebt ihn vom Boden auf, und dem er avec la toute la curiosité possible hinzusetzt, aber mein Gott, der Ritter kann ja nicht ohne Hut nach Hause gehen, wirft er ihn auf die Treppe seinem Eigentümer nach. Sie glauben vielleicht, dass nach solch einer Katastrophe der Herzog am andern Tage nicht mehr zu den Lebenden zu zählen war. Sie irren sich. Er lebt noch bis auf den heutigen Tag. Aber pro forma kam der Sekundant des Ritters, um die Bedingungen des Zweikampfes zu ordnen. »Mein Gott«, sagt der Herzog gleichgültig, »der Ritter sagte mir vor wenigen Tagen, dass er den Degen wählt, wenn er jemanden mit dem Tode bestrafen will. Nun, ich glaube, dass er alle Ursache hat, mich zu bestrafen. Bedenken Sie nur, dass des Herzogs Arm übermenschlich lang war und dass 8 Menschen denselben nicht biegen konnten. Armer Schnapphansky. Aber es sagt bei uns ein altes Sprichwort, wer hängen soll, der wird nicht ertrinken. Wer weiß, welches Los unserem Ritter reserviert ist. Vor allen Dingen erschien am selben Tag auch noch der gesandte Graf beim Herzog C. Mon Dieu, que faire? Was wird man sagen, wenn es heißt, dass man in dem Gesandtschaftshotel Feten für Personen zweideutigen Rufes gibt, bei denen man sich betrinkt und sich ohrfeigt? Was wird seine Majestät sagen, was der Premier? Ich bin verloren. Aber, lieber Graf, was wollen Sie, dass ich dabei tue? Erwiderte der Herzog mit der größten Höflichkeit. Liebster, bester Herzog, erklären Sie dem Ritter, dass Sie ihn nicht beleidigen wollten. »Aber kann ich das?« sagte der Herzog bersten vor Lachen. »Es ist nur der Form wegen. Nun gut, wenn der Ritter damit zufrieden ist, mir ist es einerlei.« Und so geschah's. Am andern Morgen kommen die beiden Kämpfer zu einer heldenmütigen Versöhnung zusammen. Schnapphansky tritt dem Herzog mit der ritterlichsten Miene und mit allen seinen Orden wie ein spanischer Maulesel behangen entgegen. »Unter Männern so hohen Standes können keine Beleidigungen vorkommen«, sagt der Ritter, »und kommen sie vor, so dürfen sie nicht als solche angesehen werden.« Der Herzog macht eine ironische Verbeugung. Die Memoiren des berühmten Ritters Schnapphansky waren fast vollendet. Er verließ Brüssel. Zunächst finden wir ihn in Aachen. Tiefsinnig sitzt er am Grabe Karls des Großen und spielt Roulette.